Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Holst.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Nach mehr als 5 Jahren ist im Prozess um die Mordserie der Neonazi-Gruppe NSU das Urteil gesprochen worden. Die Hauptangeklagte Zschäpe wurde als Mittäterin wegen 10-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Damit folgte das Gericht dem Antrag der Bundesanwaltschaft. Die 4 Mitangeklagten erhielten Haftstrafen zwischen 2,5 und 10 Jahren. Zschäpes Verteidiger kündigten Revision an. Sie sehen die Mittäterschaft als nicht erwiesen an.
Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe gibt sich gelassen, kurz vor der Urteilsverkündung. Nur wenige Minuten, nachdem die Kameras den Saal verlassen müssen, fällt der 6. Strafsenat unter Vorsitz von Richter Manfred Götzl das Urteil. Zschäpe wird wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig gesprochen.
Darüber hinaus wurde die Hauptangeklagte als Mittäterin der 9 Morde der sogenannten Cesca-Serie, als Mittäterin 2 Bombenanschläge in Köln, in der Propsteigasse und in der Kolbstraße, als Mittäterin von 15 Raubüberfällen sowie als Mittäterin eines Mordanschlags auf 2 Polizeibeamte schuldig gesprochen.
Lebenslange Haft und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, aber keine anschließende Sicherungsverwahrung. Die Anklageseite zeigt sich zufrieden.
Dass wir dieses Urteil nun haben, ist ein Erfolg des Rechtsstaats. Der Senat ist in allen wesentlichen Punkten unserer Einschätzung in der Anklage gefolgt.
Zschäpes Vertrauensverteidiger Grasel hält das Urteil dagegen für falsch.
Eine Mittäterschaft liegt nicht vor. Fakt ist, Frau Zschäpe war an keinem der Tatorte anwesend, hat keine Waffe abgefeuert und auch keine Bombe gezündet.
Ralf Wohlleben und Carsten S. werden für die Beschaffung der Mordwaffe Cesca wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Wohlleben erhält eine Haftstrafe von 10 Jahren, Carsten S. 3 Jahre Jugendstrafe. Wegen der Unterstützung des NSU muss Holger G. für 3 Jahre in Haft, André E. erhält 2,5 Jahre. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidiger von Zschäpe und Wohlleben kündigten an, Revision einzulegen.
Die Urteile im NSU-Prozess sind gefallen. An die Opfer des Terrortrios erinnerten heute erneut deren Angehörige. 10 Menschen wurden den Ermittlungen zufolge zwischen 2000 und 2007 vom NSU getötet, fast alle mit Migrationshintergrund. Erst 2011 wurden die rechtsextremen Hintergründe der Mordserie aufgedeckt.
Das erste Opfer der 7-jährigen Mordserie des sogenannten NSU war der Nürnberger Blumenhändler Enver Şimşek. Wie alle anderen Opfer auch, wurde er im September 2000 aus nächster Nähe erschossen. Bis 2007 töteten die Täter weitere 9 Mal. Abdurrahim Üşüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kilic, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgaridis, Mehmet Kubaşik, Halit Yozgat und die deutsche Polizistin Michelle Kiesewetter. Die Bundesanwaltschaft nennt bei den Morden an 9 Kleinhändlern mit Migrationshintergrund als Motiv Fremdenhass. Michelle Kiesewetter, so die Anklage, wurde als Repräsentantin des Staates ermordet. Auch mit seinen Bombenanschlägen verletzte der sogenannte NSU zahlreiche Menschen schwer. Zunächst hatte die Polizei im Umfeld der Familien der Opfer ermittelt und diese so in die Nähe zur Kriminalität gerückt. Erst nach dem Selbstmord des Mordduos Mundlos Bühnhardt im November 2011 stoppte die Polizei ihre Ermittlungen. An mehreren Tatorten des sogenannten NSU erinnern heute Gedenktafeln an die Terroropfer. Bundeskanzlerin Merkel bat die Opferangehörigen einer Gedenkfeier um Verzeihung und versprach umfassende Aufklärung. Für viele Opferangehörige hat diese Aufklärung jedoch auch nach 5 Jahren Prozess nicht restlos stattgefunden.
Und deshalb sind für die Angehörigen der Opfer auch nach dem Prozess noch viele Fragen offen. Vertreter der Nebenklage äußerten sich zwar zufrieden über die lebenslange Freiheitsstrafe für Beate Zschäpe. Die Urteile gegen die Mitangeklagten kritisierten einige aber als zu milde. Außerdem habe der Prozess nicht hinreichend geklärt, welche Helfer und Hintermänner es noch gab und welche Rolle der Verfassungsschutz spielte.
Oberlandesgericht München 15.30 Uhr. Beate Zschäpe wird zurück in die Haftanstalt gefahren. Nach über 5,5 Jahren ist der NSU-Prozess zu Ende, doch viele Angehörige kommen noch immer nicht zur Ruhe. Semja und Kerim Şimşek haben ihren Vater verloren. Er war das erste Opfer des NSU. Für die Şimşeks war der heutige Tag schwierig.
Was uns wehgetan hat heute, dass die Hinterbliebenen, die Familien der Hinterbliebenen zu kurz gekommen sind. Auf die Familiensituation der Angeklagten ist man eingegangen. Aber was der Tod unseres Vaters mit uns gemacht hat, was für ein Leid wir erlitten haben, darauf ist man gar nicht heute eingegangen.
Wie Sie sehen, Urteil wurde gesprochen, aber wir sind nicht die, die hier fröhlich mit grinsenden Gesichtern rausgekommen sind. Und das sagt ja schon alles.
Das Urteil darf kein Schlussstrich sein, findet der Rechtsanwalt Sebastian Scharmer. Er hat die Nebenklägerin Gamze Kubaschik im Prozess vertreten. Die Taten des NSU seien noch längst nicht vollständig aufgeklärt, sagt er, und will nicht aufgeben.
Das sind hier nur fünf Personen eines großen Netzwerks, möglicherweise exponierte Personen, aber es sind nur 5 von vielleicht 50. Und die anderen müssen gefunden und auch zur Verantwortung gezogen werden.
İsmail Yozgat, dessen Sohn 2006 in Kassel vom NSU erschossen wurde, will das Urteil nicht anerkennen. Er glaubt, dass der Verfassungsschutz in den Mordfall verwickelt war und appelliert an das Gericht, das Verfahren wieder aufzunehmen. Heute wurde zwar ein Urteil gefällt, doch die Trauer vieler Angehöriger, sie bleibt bestehen.
Frank Bräutigam in München, ein Mammutprozess, teilweise quälend lang. Welche Fragen, nochmal zusammenfassend, konnten dennoch nicht beantwortet werden, obwohl dieser Prozess so lang war?
Ja, eine ganz zentrale Frage, gerade für die Angehörigen der Opfer, ist natürlich die nach dem Warum. Warum gerade mein Vater, warum gerade mein Sohn? Und da ist die These, die auch eine Möglichkeit ist, der Anklage, allein aus dem Grund, weil sie Angehörige einer anderen Kultur, Ausländer waren. Das ist ja gerade diese rassistische Ideologie, die hinter der Mordserie war. Aber die Frage ist eben, und sie ist berechtigt, sie zu stellen, gibt es noch spezielle Gründe, warum gerade diese eine Person an diesem einen Ort, gab es da weitere Unterstützer? Das Gericht hat sehr stark versucht, das aufzuklären und ist zu diesem Ergebnis gekommen. Bönhardt und Mundlos haben sehr detailliert, sehr akribisch auch selbst an den Tatorten ihre Taten vorbereitet. Das hat das Gericht heute auch sehr ausführlich begründet. Aber ich kann gut verstehen, dass die Angehörigen dort weitere Fragen haben.
Sie haben von Anfang an über diesen Prozess berichtet, nun ist er zu Ende. Welches Fazit ziehen Sie?
Dass der Rechtsstaat in diesen 5 Jahren wirklich sehr, sehr viel versucht hat und es dabei nicht leicht hatte aufzuklären, wenn staatliche Behörden zum Teil weitermauern, wenn rechtsextreme Zeugen sich so an gar nichts erinnern können und 2 Haupttäter tot sind. Es wäre zu kurz gegriffen, diesen Prozess einfach mit diesem pauschalen Urteil zu belegen. Das hat so lange gedauert und es hat nichts gebracht. Das wäre zu einfach. Aber völlig klar und auch unbestritten ist, dass das kein Schlussstrich sein kann und wird. Es wird eine Revision geben, das ist die rechtliche Seite. Aber auch der Generalbundesanwalt geht davon aus, weiter zu ermitteln und die politischen Untersuchungsausschüsse schon. Also das ist nicht kein Schlusspunkt, sondern es wird weitergehen bei den Ermittlungen.
Frank Bräutigam, danke nach München. Beim NATO-Treffen in Brüssel sendet US-Präsident Trump widersprüchliche Signale aus. Noch vor Beginn des Gipfels hatte er den NATO-Partnern und vor allem Deutschland erneut vorgeworfen, zu wenig für das Verteidigungsbündnis zu leisten. Die Bundesrepublik kritisierte er auch für Erdgasimporte aus Russland. Diese würden zu Abhängigkeiten führen. Nach einem Treffen mit Kanzlerin Merkel lobte der US-Präsident dann die Zusammenarbeit, ganz im Sinne der Gipfelagenda.
Die NATO will bei diesem Gipfel ganz handfeste Beschlüsse fassen, zum Beispiel wie im Krisenfall Truppen schneller verlegt werden können. Doch sofort geht es um die Verteidigungsausgaben. Wie Trump fordert auch Generalsekretär Stoltenberg mehr Engagement. Trump jedoch kritisiert dabei Deutschland scharf. Deutschland ist ein Gefangener Russlands. Sie haben Kohle- und Atomkraftwerke abgeschafft und bekommen so viel Öl und Gas aus Russland. Sie zahlen Milliarden an Russland und wir sollen sie verteidigen gegen Russland. Die USA geben 3,5% ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus. Im NATO-Vergleich sind sie damit mit Abstand Spitzenreiter. 4 weitere Länder schaffen das 2%-Ziel, das das Bündnis anstrebt. Deutschland ist davon noch weit entfernt mit aktuell gut 1,2%. Die Bundeskanzlerin reagiert, Deutschland könne eigenständige Politik machen und
wir sind der zweitgrößte Truppensteller. Wir stellen den größten Teil unserer militärischen Fähigkeiten in den Dienst der NATO. Und wir sind bis heute sehr stark in Afghanistan engagiert. Und damit verteidigen wir auch die Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika.
Die Konflikte offen erkennbar. Dabei soll von einem NATO-Gipfel doch eigentlich ein Signal der Geschlossenheit ausgehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir trotz der Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten entscheiden und liefern werden. Am Nachmittag treffen sich Merkel und Trump und sprechen mit, statt übereinander.
Herr Markus Preis in Brüssel, wie ist denn dieses Gespräch zwischen den beiden verlaufen?
Ja, als Beobachter hat man da schon das Gefühl, dass da so Paralleluniversen aufeinandertreffen. Wir haben die scharfe Kritik von Donald Trump heute Morgen gehört. Und dann sitzt er eben wieder neben der Kanzlerin und sagt davon, dass es eine großartige Beziehung zu Deutschland gäbe, dass es eine großartige Beziehung auch zu Angela Merkel gäbe. Und er gratuliert Deutschland dazu wörtlich, dass es so viel Erfolg habe und dass die Handelsbeziehungen künftig noch viel besser werden würden. Also das lässt viele hier einfach ratlos zurück, was heute hier abgelaufen ist. Erst diese ganz scharfe Kritik am Morgen und dann wieder ein, wie gesagt, Paralleluniversen-Welt am Nachmittag.
Trump kritisiert Deutschland ja auch wegen zu geringer Militärausgaben. Ist das angemessen? Erfüllt Deutschland seine Aufgaben nicht?
Deutschland argumentiert so, dass man vereinbart hätte, sich Richtung 2% zu bewegen und argumentiert eben so, dass Deutschland die Verteidigungsausgaben durchaus ziemlich kräftig anhebt. Nur Deutschland gelingt es eben nicht, wirklich näher an 2% zu bekommen, weil auch die Wirtschaft stark wächst. Und ein anderer Punkt, wo Trump durchaus, ja, nicht recht, aber doch einen wichtigen Punkt hat, ist einfach der Zustand der Bundeswehr ist nicht besonders gut. Das ist international auch bekannt. Man weiß, dass Hubschrauber beim ADAC trainieren müssen. Und das gibt natürlich den Trump-Argumenten recht, aber dass Deutschland insgesamt in der NATO seine Verpflichtungen nicht erfüllt, da hat die Kanzlerin klar widersprochen, hat gesagt, wir sind der zweitgrößte Truppensteller bei NATO-Missionen.
Markus Preis, danke nach Brüssel. Nun also doch, in Stuttgart müssen sich Besitzer älterer Dieselautos vom Januar kommenden Jahres an auf weitreichende Fahrverbote einrichten. Fahrzeuge der Euro-Abgasnorm 4 und darunter dürfen dann nicht mehr im Stadtgebiet fahren. Das beschloss heute die grün-schwarze Landesregierung. Fahrverbote auch für Euro 5 Diesel will die Landesregierung vermeiden, unter anderem durch einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.
Diese Stuttgarter Messstation hat sie festgestellt. Zu hohe Stickstoffdioxidwerte. Fahrverbote sollen dagegen künftig helfen. Für alle Diesel mit der Abgasnorm Euro 4 oder schlechter. Und das nicht nur für einzelne Straßen. In das gesamte Stuttgarter Stadtgebiet, also die komplette Umweltzone, dürfen diese Fahrzeuge ab 2019 nicht mehr fahren.
In einer großen Kraftanstrengung hat die Koalition dieses Maßnahmenpaket geschnürt, um die Luftqualität noch mal erheblich zu verbessern.
Euro 5 Diesel dürfen in Stuttgart erst einmal weiterfahren. Sollten die Stickstoffdioxidwerte aber bis Mitte nächsten Jahres nicht deutlich sinken, könnte es ab 2020 auch für sie Fahrverbote geben. Für die Deutsche Umwelthilfe, die wegen der schlechten Luft geklagt hatte, geht das nicht weit genug.
Stuttgart ist die mit Abstand schmutzigste Stadt in Deutschland, was die Luftqualität angeht. Und die notwendige Verbesserung, die ist so deutlich, dass sie ausschließlich über Fahrverbote kurzfristig erreicht werden kann.
Und damit meint die Umwelthilfe auch die Euro 5 Diesel. Doch die Landesregierung versucht diese Entscheidung erst einmal aufzuschieben und setzt für Stuttgart auch auf eine Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs.
Im Handelskonflikt mit China droht die US-Regierung mit weiteren Zöllen auf chinesische Produkte im Wert von 200 Milliarden Dollar. Klaus-Rainer Jackisch in der Frankfurter Börse. Was löst das denn bitte an den Finanzmärkten aus?
Ja, die Anleger haben heute sehr empfindlich und sehr unruhig auf diese neue Entwicklung reagiert. Man fürchtet hier, dass der Handelskonflikt sich immer weiter zuspitzt. Er sieht jetzt vor, dieser neue Plan, dass noch einmal weitere Zölle auf Waren, die eben von China in die USA gehen, erhoben werden in Wert von rund 10%. Das bedeutet insbesondere auf Lebensmittel, auf Textilien und Elektronik. Das betrifft etwa die Hälfte aller Güter und geplant sind diese neuen Zölle dann ab 1. September, es sei denn, man einigt sich vorher noch. Peking hat heute eher geschockt und auch relativ aggressiv reagiert. Man hat neue Gegenmaßnahmen angekündigt und dementsprechend ist eben die Sorge, dass sich dieser Konflikt weiter nach oben schaukelt. Der deutsche Aktienindex deshalb deutlich in der Minuszone, steht aktuell bei 12.459 Punkten, 150 weniger als gestern. Die Bundesregierung will noch nicht von einem Handelskrieg sprechen. Volkswirte sehen das ganz anders.
Vielen Dank in die Frankfurter Börse. Ja, und wir schauen an dieser Stelle noch auf das Wetter, das uns weiter Regenwolken beschert. Hier kommt unsere Vorhersage.
Im Osten sowie ganz im Nordwesten und Westen klingen in der Nacht Schauer und Gewitter ab. Im Süden ist es klar, dazwischen weitere teils gewittrige Regenfälle. Am Tag im Osten und Nordosten mit untergewittriger Regen, im Nordosten ergiebige Regenmengen, damit einhergeht die Gefahr örtlicher Überflutungen. Sonst Sonne und Wolken und nur ein paar Schauer. In der Nacht 17 Grad an der Ostsee, 6 Grad an den Alpen. Am Tag 18 Grad im Vogtland und 28 Grad am Rhein.
Und das war die Tagesschau um 5. Ihnen noch einen guten Tag. Auf Wiedersehen.